Mir geht es bei Synodalität eigentlich gar nicht so sehr um den, der vorne geht oder hinten, sondern es geht mir um die Straße, einmal um den Weg. Unter Franziskus war es wieder möglich, über Frauen, Frauenweihe, über Homosexualität und so weiter zu sprechen. Früher war das ja mehr oder weniger tabuisiert. Ich denke, es würde ein bisschen zur Entkrampfung von so mancher Kommunikation in unserer Gesellschaft führen, wenn wir so etwas mehr anwenden würden.
Der Sozialkompass. Ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Synodalität. Das Wort ist eigentlich ein sperriges Unwort. Es erschließt sich nicht von allein, hört sich nach Kirchensprech an, nach alten Männern, die beraten und dann beschließen, was für die Kirche am besten ist. Das stimmt allerdings nur zum Teil. Tatsächlich leitet sich Synodalität von Synhodos ab und bezeichnet eine Zusammenkunft und einen gemeinsamen Weg. Aber dies nicht etwa exklusiv. Es geht darum, dass alle Gläubigen von Gemeindeebene bis hinauf zu den Bischöfen und Kardinälen darüber beraten sollen, was denn der richtige Weg für die Zukunft der Kirche ist. 2021 schickte der inzwischen verstorbene Papst Franziskus die katholische Kirche auf eben einen solchen synodalen Weg. Was ein wenig verschwommen und nicht ganz eindeutig und klar begann, wurde von Treffen zu Treffen, von Beratung zu Beratung deutlicher und mündete schließlich im vergangenen Oktober in eine Synodalversammlung im Vatikan, an der rund 400 Frauen und Männer aus allen Erdteilen teilnahmen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Sozialkompass, sagt Henning Kling, wie immer an der Seite von Markus Schlagnitweit, dem Direktor der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Markus, warum befassen wir uns gerade hier in dieser Folge und in dieser Staffel, in der es ja eigentlich um sozialen Frieden geht, mit der Kirche und diesem Thema Synodalität?
Das sozusagen erste Kapitel unserer Beschäftigung mit dem Thema sozialen Frieden, das steht unter der Überschrift Verständigung. Wir fragen uns nach den Bedingungen einer Kommunikation, die sozialen Frieden fördert bzw. stärkt, anstatt zu spalten. Die römisch-katholische Kirche, der ja auch die Katholische Sozialakademie Österreichs angehört, ist ja durchaus als eine Weltgesellschaft zu bezeichnen, gekennzeichnet durch immense kulturelle Diversität, aber auch theologisch, kirchenpolitisch etc. keineswegs uniform und homogen, sondern auch unter starken Spannungen stehend. Und da hat eben, wie du schon gesagt hast, vor einigen Jahren der jüngst verstorbene Papst Franziskus das alte kirchliche Prinzip der Synodalität wieder stark gemacht als Kommunikations- und Verständigungsprozess innerhalb unserer Kirche. Wir haben uns gefragt, vielleicht lässt sich aus den bisherigen Erfahrungen, die die Kirche damit gemacht hat, etwas lernen für gesellschaftliche, allgemeingesellschaftliche Verständigungsprozesse im Dienst des sozialen Friedens.
Unser Gast und Gesprächspartner heute zu diesem Thema ist Josef Marketz. Er ist Bischof der Diözese Gurk und in der Bischofskonferenz unter anderem zuständig für den Bereich Soziales und für die KSÖ. Herr Bischof, herzlich willkommen.
Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen.
Josef Marketz stammt aus Kärnten, er entstammt der slowenischen Volksgruppe, hat in Salzburg und Laibach Theologie studiert und in Wien promoviert. Nach verschiedenen Stationen wurde er 2009 Direktor des Seelsorgeamtes in Kärnten und Bischofsvikar. 2014 wurde er Direktor der Kärntner Caritas und 2019 schließlich Diözesanbischof von Gurk. 2020 wurde er von Erzbischof Franz Lackner in Klagenfurt geweiht. Was Josef Marketz in besonderer Weise für unser Thema heute prädestiniert, ist aber auch die Tatsache, dass er beim Thema Synodalität nicht beim Reden und Hören stehen bleibt, sondern handelt. So hat er heuer ein neues Amt für Synodalität und Kirchenentwicklung geschaffen und ist gleich, eine weitere Novität, mit Barbara Welig-Frank als erster bischöflichen Vikarin besetzt.
Lieber Bischof Josef, was ist das Besondere für dich an der Synodalität als Gesprächsform, als Kommunikationsprozess? Was zeichnet Synodalität deiner Meinung nach, deiner Wahrnehmung nach gegenüber anderen Formen sozialer Kommunikation aus?
Ja, ich habe schon viele Vorschläge bekommen, wie man Synodalität anders ausdrücken könnte, mit deutschen Worten auch, mit deutschen Begriffen. Aber ich habe ja auch Griechisch gelernt in der Schule. Und ich muss sagen, dass mir dieses Synhodos sehr gut gefällt. Und ich glaube, es weist in diese Richtung. Ich würde es ein bisschen anders deuten, als Sie es getan haben. Synhodos heißt für mich wirklich, wir gehen alle in die gleiche Richtung, im gleichen Weg. Das ist schon schwierig genug.
Manchmal hat man den Eindruck, von der Kirche herrscht so ein Klischeebild. Es gibt ja auch ein anderes Bild, der Hirte und die Herde, wo sozusagen einer vorangeht und alle müssen ihm folgen, was übrigens gar nicht aus der Realität entnommen ist, weil Hirten normalerweise hinter der Herde nachgehen. Aber trotzdem herrscht so das Klischeebild einer extrem zugespitzten Hierarchie in der katholischen Kirche. Der oben ist, der Papst, und dann die Bischöfe, die schaffen an und die anderen haben ihnen zu folgen, ob es ihnen passt oder nicht. Wenn ich dich jetzt anhöre, wie du Synodalität beschreibst, meinst du offenbar was anderes?
Ja, ich bin noch nicht fertig. Nein, mir geht es bei Synodalität eigentlich gar nicht so sehr um den, der vorne geht oder hinten, sondern es geht mir um die Straße, einmal um den Weg. Und ich möchte, und das hat Papst Franziskus sehr oft betont, er hat immer wieder gesagt, todos, 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 also alle. Ich möchte möglichst viele Menschen einladen, mit mir auf dieser Straße zu gehen. Viel mehr erwarte ich gar nicht. Und wenn ich das tue, merke ich, dass doch sehr viele sich orientieren durchaus an dem Glauben, den wir verkünden. Auch manchmal, wenn es gut läuft, ein Vorbild, zum Beispiel Franziskus war so ein Vorbild, wo die Menschen sich an ihm auch orientiert haben, dann ist es wichtig, dass die Straße nie enger wird.
Aber um es konkret zu machen, es gibt ja so durchaus stark strittige Themen in der Kirche, ja. Die Rolle der Frauen in der Kirche, Zugang zu den Weiheämtern zum Beispiel, da herrscht ein Dissens innerhalb unserer Kirche. Oder der Umgang mit sexueller Diversität. Wie gelingt hier ein gemeinsames Gehen oder wie kann hier ein Zueinander vielleicht auch stattfinden, das es ja braucht? Weil sonst läuft das eben, dann wird die Straße so breit, dass die Leute darauf auseinanderlaufen und nicht mehr miteinander gehen.
Das wäre schlimm, ja. Das wünschen wir uns nicht. Ich möchte trotzdem bei meinem Bild bleiben. Also wie gelingt das? Natürlich auf so einer Straße. Ich muss zumindest das Thema benennen können. Das ist ja eigentlich bei einigen Themen neu in der katholischen Kirche. Unter Franziskus war es wieder möglich, über Frauen, Frauenweihe, über Homosexualität und so weiter zu sprechen. Früher war das ja mehr oder weniger tabuisiert, wenn nicht verboten. Das heißt, ich möchte alle einladen, die zu all diesen Themen, die du genannt hast, miteinander sprechen wollen. Und da fällt mir auf der Straße dann natürlich sofort ein, dass die einen ganz rechts am Rand sind und die anderen ganz links am Rand. Und die kommen schwer ins Gespräch. Aber sie können einander zumindest, und das ist so mein Anspruch, alle anderen auf der Straße wertschätzen, ihnen wertschätzend begegnen, mit ihnen einmal gehen und eine Weile warten, merken, was das für Menschen sind, dass sie eigentlich Gutes im Sinn haben, dann ein bisschen spüren, ja, das sind ja nicht so weit von uns weg. Und da kommt vielleicht erst die Taufe und da kommt unser gemeinsames Menschsein. Und dann werden sie vielleicht sagen, naja, wir könnten mit denen ins Gespräch kommen. Und das natürlich, das ist das, was heutzutage die Welt notwendig hat und die Kirche überhaupt.
Synode lässt sich ja auch übersetzen einfach als Zusammenkunft, also Menschen, die zusammengegangen sind, ja, also nicht nur miteinander gehen, sondern auch zusammenkommen. Wie läuft methodisch so eine Synode dann ab? Was ist hier das Besondere im Vergleich zu vielleicht anderen Konferenzen und dergleichen?
Ja, ich denke wirklich, dass Papst Franziskus lange nachgedacht hat, wie er die Kommunikation zwischen Menschen, die so verschiedener Meinung sind, wie wir es heute in ganz vielen Themen haben, nicht nur in der Kirche, wie wir wissen, in der Politik, überall. Wie kann man solche Menschen zusammenbringen? Und natürlich, er ist schon Papst. Er hat ja immer wieder in die Gesellschaft hineingesprochen, in die Weltgesellschaft. Aber er ist schon Papst und wir haben ja schon erwartet auch, dass er uns, die wir uns in der Kirche eben um die gleichen Themen Sorgen machen, dass er uns auch einen Rat gibt, dass er uns hilft, wie damit umgehen. Und ich denke, dass er dieses sogenannte geistliche Gespräch oder wie man das nennt, das ist nicht so wichtig, dass er uns da einen Weg gewiesen hat, also wie man mit so schwierigen Fragen umgeht. Und da hat er zuerst einmal gesagt, geht einmal in sich. Und normalerweise steht man im Leben nicht, man geht ja immer und man kann sagen, okay, geht einfach einmal und seid ruhig. Versucht einfach einmal Ruhe zu bewahren. Und dann lasst einander die Meinungen sagen, also tauscht eure Meinungen aus. Jeder 3 Minuten heißt es dort, jeder 3 Minuten. Wenn das 10 Leute sind, geht das ganz gut. Das dauert 1-2 Stunden, aber das ist ja gut für eine Kommunikation. Also jeder spricht 3 Minuten, keiner darf antworten. Ich habe das oft mal jetzt wirklich schon auch geübt und probiert und ich habe gemerkt, das ist ganz spannend. Also was mir am meisten aufgefallen ist, wenn wir diskutiert haben miteinander über dieselben Fragen, dann haben sich schnell 2 Lager gebildet, müssen ja auch. Und es waren aber immer weniger Leute, die sich beteiligt haben. Diejenigen, die sehr gut sind im Formulieren, haben sich, ich bin selber kein guter Formulierer, musste ich immer ein bisschen zurückbleiben. Aber spannend ist, dass für 3 Minuten hat eigentlich jeder Mensch zu jedem Thema etwas zu sagen. Und wenn du das jetzt einmal hörst und dann sagst so, und jetzt warten wir wieder einmal ein paar Minuten, dass sie das ein bisschen sagt. Und dann kommt die zweite Frage, nicht nur hat dich das überzeugt oder nicht überzeugt, sondern welche Gefühle hast du gehabt? Bist du sofort im Widerstand gegangen oder hast du gemeint, ja, das könnte auch meine Meinung sein? Hast du das ein bisschen mitbekommen? Kannst du darüber was sagen? Also ich zum Beispiel glaube, dass unsere Diskussionen darunter leiden, dass wir immer nur über Sachen sprechen, über Sachthemen, Argumente austauschen. Aber wenn wir Argumente austauschen, das spürt man dann ja trotzdem, dann kommt ja ganz viel an Emotion mit. Darüber wird nicht gesprochen, die wird nicht freigelegt. Und das ist so die zweite Frage. Jetzt sag einmal, findest du mein Reden blöd? Dann bitte dann sag mir, was würdest du dazu sagen? Oder möchtest du sagen, okay, da bin ich ähnlicher Meinung? Ich habe oft erlebt jetzt, wirklich, bei mir selber nämlich auch, dass wenn 3, 4, 5, 6, 7 Leute zu einem Thema 3 Minuten lang gesprochen haben, dass sich in mir die ganze Zeit etwas getan hat. Stimme ich zu oder was würde ich jetzt sagen, was würde ich dem antworten? Ich darf aber nichts antworten. Die Diskussion ist dann eine andere. Irgendwie ist man schon so ein bisschen zusammengekommen.
Also ich fasse noch einmal zusammen. Das eine Wichtige ist absolute Gleichberechtigung der GesprächspartnerInnen. Also ganz gleich, welchen Geschlecht sie sind, welcher hierarchischen Stellung in der Kirche sie sind. Alle haben das gleiche Rederecht. Die anderen hören zunächst einmal zu. Kein Widerspruch sofort, sondern einfach einmal zuhören. Dann bewusste Zuwendung auch und Heben der Emotionen, die damit verbunden sind, was ja oft auch keinen Platz hat oder sozusagen subkutan passiert, aber nicht ausgesprochen wird. Und dann die offene Diskussion. Gibt es auch noch einmal eine spezielle Form der Entscheidungsfindung in so einem Prozess?
Ja, das ist ein bisschen vielleicht eine Schwäche, aber was der Papst halt auch immer dazu gesagt hat, zwischendurch solltet ihr immer den Heiligen Geist mit hereinnehmen. Also das ist natürlich in einem Gespräch, das innerhalb einer Kirche stattfindet, darf man das schon sagen. Gell? Wir haben eine gewisse Verantwortung auch vor Gott, vor der Wahrheit, die wir für uns erkannt haben natürlich, aber vor dieser Wahrheit haben wir eine Verantwortung. Und wir haben auch eine Verantwortung für die Gesellschaft, in der wir leben. Und wenn wir jetzt entscheiden oder nicht entscheiden, dann macht das etwas mit unserer Gesellschaft. Ja, und dann hängt es vom einen und von den Leuten selber ab, ob sie dem so folgen können, ob sie da mit können. Aber es kann gelingen.
Jetzt sind wir schon gerade oft in der Phase zum Übersprung, was die Gesellschaft von Synodalität lernen kann. Da gab es dann im Überschwang der Beratungen, der synodalen Beratungen in Rom, manche Stimmen, die gesagt haben, na, aus diesen kirchlichen Beratungsformen kann Gesellschaft lernen. Andere sind da etwas vorsichtiger gewesen, haben gesagt, das ist eine Gesprächsform, die wir einüben, aber es ist nicht Demokratisierung von Kirche. Die Entscheidungsgewalt ist weiterhin der Bischof, der Papst. Also das wird nicht angerührt davon. Was ist denn jetzt tatsächlich das, was man lernen kann?
Ja, lernen kann man wirklich miteinander in Ruhe reden. Ich denke, dass das schon viel ist. Demokratisierung, da gibt's natürlich zur Demokratie, die kennen wir ja und wir wissen, was da alles wichtig ist. Gewaltenteilung und so weiter, alles das, was wir in unserer Kirche so nicht haben. Aber letztlich geht Demokratie halt auch da hinaus, dass dann abgestimmt wird. Das ist in der Kirche so, ich glaube, auch nicht so notwendig. Und der Papst hat ja immer wieder auch gesagt, lernen wir doch mit verschiedenen Meinungen zu leben. Ich denke, es würde ein bisschen zur Entkrampfung so von so mancher Kommunikation in unserer Gesellschaft führen, wenn wir so etwas mehr anwenden würden.
Ich erinnere mich an Podcasts, die wir schon aufgenommen haben zu dem Thema. Und da sehe ich schon Bezugspunkte. Also im Gespräch über Umgang mit Social Media war ein wichtiges Wort Verlangsamung. Also zuerst mal, bevor ich sofort reagiere, mal durchatmen. Oder eben das Zuhören, auch das Ernstnehmen vielleicht der Ängste des politischen Gegners. Ja, gesagt, dass der ist von irgendeiner Sorge getrieben, das muss ich mal ernst nehmen. Ja, und nicht gleich niederbügeln, das ist Widerspruch zu den Menschenrechten oder was auch immer. Ja, also da merke ich schon so Bezugspunkte. Trotzdem interessiert mich die Frage in deiner ganz persönlichen Einschätzung, ist die Wiederentdeckung des synodalen Prinzips in unserer Kirche oder das Wiedererstarken eher ein Lernprozess der Demokratisierung auch innerhalb unserer Kirche, auch wenn es dann noch nicht auf Abstimmungen hinausläuft, oder umgekehrt eben auch nochmal, wie müsste man Synodalität für unsere zivile Gesellschaft übersetzen? Weil zu sagen, ja, den Heiligen Geist wirken lassen, das wird wohl in einer Gesellschaft wie der unseren vielen nichts mehr sagen.
Ich habe darüber mit unserem Landeshauptmann gesprochen einmal. Leider Gottes muss ich sagen, dass das, was bei uns in der Kirche so wichtig ist, worüber wir so viel sprechen, dann leider Gottes in der zivilen Gesellschaft dann oft nicht ankommt, trotzdem nicht ankommt. Also der hat das zum ersten Mal gehört, das war schon einige Monate her. Und ich habe versucht, ihm das so zu erklären. Und er hat wirklich sehr auf meine Worte geachtet und aufgepasst, war sehr nachdenklich und hat gesagt, naja, vielleicht wäre das auch etwas für uns. Aber natürlich diese schnelllebige Zeit, in der wir sind und schnelle Entscheidungen und diese wie du gesagt hast, diese provokativen Worte, die wir oft hören oder auch von jemand zu hören bekommen, das uns betrifft, ist es schon sehr schwer, in diese Weise einzusteigen, miteinander zu kommunizieren. Aber versuchen tun wir es jetzt. Ich glaube, ich habe eher die Sorge, das war jetzt 1, 2, 3 Jahre, machen wir das schon, war Synodalität in unserer Kirche doch ein Wort, das so schön langsam auch heimisch wird. Ich hab keine Ahnung, wie Papst Leo dazu steht. Also wenn er zum Beispiel das jetzt nicht auch pushen würde, so wie es Franziskus getan hat, dann wäre es schade, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch in Vergessenheit gerät. Das wäre sehr schade. Wir wollen schon versuchen, also ich in meiner Diözese, wir machen ja zeitgleich, und das war ein Zufall, dass wir mehr oder weniger zeitgleich, als in Rom diese Weltsynode proklamiert worden ist, haben wir mit einer synodalen Entwicklung unserer Kirche, einer Kirchenentwicklung begonnen. Und wir haben ein bisschen warten müssen auf die weltweite Entwicklung. Aber ich muss sagen, es hat uns sehr geholfen. Es hat uns sehr geholfen. Wir haben immer wieder verglichen, also wie gehen wir weiter mit unserer Kirchenentwicklung. Ist nicht so einfach heutzutage auch. Und was kommt aus Rom, was kommt vom Papst, was kommt von, auch in Österreich haben wir uns sehr stark damit beschäftigt. Und ich glaube, dass ich auf ein gutes Pferd gesetzt habe, muss ich wirklich sagen. Wir sind noch lange nicht fertig. Wenn wir die Menschen mitnehmen wollen, dann müssen wir sie auch eben anhören. Wir müssen auch hören, was die zu sagen haben, wie sie sich eine Zukunft von Kirche vorstellen. Und die haben was zu sagen. Wir haben ganz viele befragt. Und dann auch beim Umsetzen versuche ich nicht zu schnell zu sein, um möglichst viele Menschen irgendwie zu überzeugen, aber oder nicht zu überzeugen, sondern einfach sie zu ermutigen, mitzugehen auf diesem Weg, einfach mitzugehen.
Ganz konkret, du hast, das hat Henning am Anfang schon gesagt, ein neues Amt für Synodalität und Kirchenentwicklung eingerichtet. Mit einer Bischofsvikarin, auch das ein Novum. Was läuft da jetzt ganz konkret in deiner Diözese in Gurk, sozusagen unter der Ägide dieses Amtes? Oder was wird hier konkret gemacht? Ich glaube, es ist das einzige in dieser Art in Österreich.
Nachdem eben das Synodale bei uns schon so wichtig war und wir versucht haben, wirklich möglichst viele Menschen, und das gehört ja dazu, also möglichst partizipieren zu lassen an den Entwicklungen, auch an den Entscheidungen. Und das haben wir wirklich gemacht. Also die Gremien, die wir haben, haben wir alle konsultiert. Wir haben die Menschen, wir haben die Priester eingeladen. Wir haben zuerst die Priester eingeladen, sind fast keine gekommen. Dann haben wir Priester und Laien, Angestellte, also eingeladen mit den Priestern zusammen. Plötzlich sind die Priester aufgekommen. Und dann haben wir die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen mit eingeladen. Also so machen wir Schritt für Schritt. Aber es wird dann plötzlich so viel, dass es irgendjemand, natürlich jemand muss da sein, der das alles auffängt, es in eine Ordnung bringt und ein bisschen weiterbringt. Und dann war die Frage, also wer macht das? Und die Barbara Welig ist eine ganz tolle Frau. Und ich weiß, dass sie das kann. Sie beweist jetzt auch. Wir haben alle, also ich habe nicht allein entschieden, alle haben wir entschieden, ja, geben wir ihr dieses Amt. Machen wir das zu einem Amt. Das ist schon das Erste. Und Franziskus hat gesagt, ja, die Bischöfe haben das Recht, das zu machen. Okay, dann haben wir ein Amt. So, und wer macht's? Und dann ist natürlich die interessante Frage, wir haben uns schnell geeinigt, die Barbara macht's. Und dann ist die Frage, was für einen Titel hat sie oder unter welchem Titel macht sie das? Ich habe gesagt, also wenn das ein Priester wäre, dann würde ich ihn zum Priester, zum Bischofsvikar machen. So, und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch schlimm, wenn es nicht möglich wäre, eine Frau, die das Gleiche kann wie ein Mann, und eher noch vielleicht besser als viele andere mit den Menschen zusammen einen Weg gehen kann. Sie ist wirklich eine Frau, die begeistert irgendwie hat, ist sehr charismatisch. Und dann, ja, zuerst habe ich gedacht, ich mache sie zur zweiten Generalvikarin. Aber das passt nicht, weil das ist wirklich, das geht kirchenrechtlich gar nicht, weil eben sie müsste dann meine Stellvertreterin sein. Das geht so nicht. Aber bischöfliche Vikarin, ich habe ja ein paar Bischofsvikare, warum soll das nicht gehen? Und nicht sogar in der Zeitung vom Vatikan ist das drinnen gestanden. Und spannend war, dass es nicht nur in Kärnten sehr viele positive Reaktionen gekommen sind, sondern also das ist von Indien bis nach Südamerika, nach England hinauf und in ganz Europa in den Zeitungen gewesen. Ich habe natürlich daraus gefolgert, endlich, dass wir zeigen, dass Frauen in der Kirche auch höhere Ämter wirklich nicht nur drüber sprechen, sondern wirklich bekommen können. Und keiner hat ja ein Argument dagegen.
Sie haben jetzt geschildert, wie es in Ihrer Diözese läuft. Ich glaube, das sind Signale, auf die, das haben Sie schon mit dem Medienecho gezeigt, viele warten in diesem Prozess jetzt gerade, dass Einzelne vorangehen und Dinge machen. Nur geht es aber auch darum, was könnte man denn auf Österreich-Ebene machen, also sozusagen Bischofskonferenz-Ebene. Und da gab es ja vor mehr als 25 Jahren schon mal den Dialog für Österreich. Das war ja hochgradig diskursiv. Also es war auch letztlich synodal, wenn man so will. Und es war hochgradig organisiert, das Ganze. Dagegen wirkt das jetzt ein bisschen eklektisch. Sie machen was, woanders wird was gemacht. Eine dritte Diözese sagt, na, das ist ja bei uns alles schon so ähnlich eh umgesetzt. Wir sehen da keine Notwendigkeit. Eine andere Diözese klingt sich vielleicht ganz aus. Wie sehen Sie es, müsste da nicht mehr gemeinschaftlicher Zug in der Sache sein?
Ja, da sind wir erst am Anfang, aber wir haben das vor. Also das muss ich wirklich sagen. Ich war damals in Salzburg auch dabei, auch bei den Vorbereitungen, die ausgezeichnet waren. Wir haben uns da österreichweit getroffen. Ich war in so einer Gruppe, kann mich jetzt noch erinnern, über Spiritualität und so. Und es war wirklich schön. Aber natürlich, dort ist es dann aus dem Ruder gelaufen, kann man sagen, in Salzburg, dann bei den Abstimmungen. Schade, wir haben damals etwas zunichte gemacht, was wir wirklich gut gemeinsam vorbereitet haben, aufgebaut haben. Und ich glaube, das wird uns heute nicht mehr passieren. Aber jetzt zu dem, was wir jetzt vorhaben. Also wir haben uns ja darauf geeinigt, es gibt so eine synodale Gruppe in Österreich, der gehöre ich auch an. Leiten tut sie der Erzbischof Lackner. Sind auch drei Frauen dabei und da haben wir vier Arbeitsfelder uns aufgeteilt. Das erste Arbeitsfeld ist, und das ist so heuer, vor allem in diesem Jahr, sollten wir in den Diözesen das Schlussdokument einmal gemeinsam lesen und bearbeiten und versuchen herauszufinden, was kann man da umsetzen davon. Und ich muss sagen, ich habe es heute im Zug wieder gelesen, es sind so viele gute Impulse, die wir jetzt schon umsetzen können, und wir würden eine offenere Kirche werden, wenn wir nur manches von dem machen würden. Ich hoffe, dass das irgendwie gelingt. Alle Bischöfe machen mit, darauf haben wir uns verständigt. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Aber jetzt natürlich durch den Tod des Papstes, durch den neuen Papst, ist das Ganze ein bisschen zum Erliegen gekommen, ein bisschen zum Stehen gekommen. Gemeint ist dann so, nach einem Jahr, und eigentlich hatten wir früher schon das Datum Ende Mai, es wird aber vielleicht Herbst werden jetzt, wird eine andere Gruppe dann das, was aus den Diözesen kommt, aufnehmen und bearbeiten. Diese Gruppe leite ich. Und dann haben wir noch zwei andere Arbeitsfelder. Das eine war einfach die Stärkung der Synodalität in der Bischofskonferenz. Wir haben ja, dieses Schlussdokument ist drei Tage vor unserer Sitzung, unserer Herbstsitzung im Vorjahr herausgekommen. Und also wir waren alle überrascht und keiner hat gewusst, was machen wir jetzt und wie machen wir das. Aber irgendwie haben alle gespürt, es betrifft auch uns. Es betrifft unsere Art, eben Bischöfe zu sein. Es betrifft unsere Art, uns zu versammeln, mit den Menschen zu reden, von den Menschen auch zu erfahren, also wie sie sich Kirche vorstellen. Diese Aufgabe hat diese dritte Gruppe. Und die vierte: können wir einen Beitrag leisten, auch zu anderen Diözesen, besonders in anderen Ländern auch? Wir haben in Europa gemerkt, in der Vorbereitung, dass leider Gottes vor allem Ost- und Westeuropa in den Einstellungen zu Kirche also sehr, sehr unterschiedlich ticken. Und wir spüren irgendwie eine Verantwortung auch, dass wir unsere Form, wie wir damit umgehen, auch teilen mit anderen. Also ich zum Beispiel bin ja an der Grenze zu Slowenien Bischof und auch zu Friaul, und ich habe Kontakte natürlich zu beiden Bischöfen in Slowenien sowieso. Und ja, auch dort wird damit anders umgegangen als bei uns. Und da geht es ja auch um nichts anderes, als dass ich auch erzähle, wie es bei uns geht. Und sie erzählen mir und ich verstehe sie besser aus ihrer Geschichte auch, warum es so ist. Also das wäre so die vierte Gruppe, dass wir durchaus auch teilen, dass unsere Erfahrungen, und ich hoffe, es werden gute sein, auch in Zukunft, dass wir die dann auch mit anderen noch teilen.
Was wären denn zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht zwei, drei Empfehlungen, die Sie geben könnten, wie man Synodalität übersetzt in den Alltag, in Haltungen, in Gesprächshaltungen, dialogische? Was wären da ein paar Tipps, die Sie hätten?
Das eine ist einfach hören. Hören aufeinander, hören. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr und man muss sich zusammennehmen. Und das zu üben, glaubt, das bringt uns schon Schritte weiter. Und dann geht es um eine Gemeinschaft. Also hören heißt ja schon, irgendwer muss mir was sagen oder ich sage jemandem etwas. Und es ist so wichtig, dass wir den Wert der Gemeinschaft wieder neu erkennen. Wir wollen alle etwas. Es ist nicht so einfach heutzutage, wenn ich denke an die sozialen Medien, an die Handys, die man in der Hand hält und über die Straße geht, links und rechts gehen Leute vorbei und ich starre in meinen Apparat. Also diese Gemeinschaft von Menschen irgendwie wahrzunehmen und, ich sag schon auch, versuchen anzunehmen und noch weiter lieben zu lernen. Und das, denke ich, haben wir schon genügend zu tun, wenn wir darauf ein bisschen achten.
Das sagt Josef Marketz, Bischof der Diözese Gurk. Vielen Dank für diese Runde hier. Alle weiteren Infos zu dieser Folge und natürlich auch zu den vorausgegangenen Folgen und Staffeln finden Sie unter ksoe.at/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen für dieses Mal Henning Klingen,
Markus Schlagnetwert,
Josef Market.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.